Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Ey, ein schönes Eis, genießt es noch. Wie gut tut ein frisches, kühles Eis an so einem heißen Tag, oder? Wenn ich ins Auto gehe und meine Wasserflasche im Auto gelassen habe und da so eine heiße Brühe am Ende, gestern bin ich einmal, habe einmal kurz genippt und dann vergessen, es waren ja hier 50 Grad im Auto und dann so lauwarmes Wasser ist einfach zum Ausspucken und das erinnert mich gerade an die Offenbarung, an die Kirche in Laodicea. Wasser lauwarm, einfach ausspucken. Und ich hoffe, dass wir als Kirche nicht lauwarmes Wasser sind in einer heißen Zeit, sondern ein frisches Eis, oder? Ein Eis, was kühlt, was die Herzen wieder zurückbringt zu dem, worum es eigentlich geht, um unseren Herrn Jesus Christus, oder? Und unserem Herrn Jesus Christus. Wir haben auch eine Gruppe Amerikaner da, habe ich heute Morgen gehört. Herzlich willkommen auch zu uns im Gottesdienst. Ein Applaus für euch. Gehört, ihr seid auf Missions Trip hier und am Evangelium teilen in unserer Stadt. Glaubt mir, das braucht unsere Stadt sowas von. Aber mein Gebet ist, dass wir irgendwann als Deutschland Missionare nach Amerika schicken. Oder? Wir sagen, dieses Feuer, was die Deutschen haben, das braucht die ganze Welt. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz an dem Punkt, aber ich glaube an diesen Punkt. Ich glaube an diese Veränderung. Oh, heute 41 Grad, perfekt, um in eine neue Themenreihe einzusteigen. Wir reden heute und über die nächsten 5 Wochen, also 6 Sonntage, über den Galaterbrief. Und unsere Serie heißt Unlocked. Unlocked. Eine Serie über den Galaterbrief. Warum 6 Sonntage? Weil Galater hat 6 Kapitel. Wow. Haben wir 180 IQ zusammengebracht. Und eine 6-Wochen-Serie über 6 Kapitel gezaubert. Ey, ich finde das richtig cool. Als Kirche gehen wir im Sommer gerne durch einen ganzen Brief oder ein Buch durch die Bibel hindurch. Es war so die Überlegung, welches machen wir dieses Jahr. Und voll cool, dass wir auf Galater gelandet sind, weil es so ein tolles Buch ist. Ein toller Brief, den Paulus schreibt. Und warum die Serie Unlocked heißt, möchte ich euch jetzt erzählen, weil Unlocked, für die, die es vielleicht noch nicht auf Deutsch dann entsperrt. Stell dir vor, du entsperrst dein Handy. Ne? Früher beim iPhone musste man noch so entsperren, so einmal sliden, jetzt kann man so hochsliden, aber dieses Handy entsperren. Und wir wollen, dass unsere Leben auch entsperrt sind. Entsperrt sind von dem, was uns fesselt, von dem, was uns gefangen halten möchte. Da gibt es so viel und wir glauben, dass der Galaterbrief uns hilft, unser Leben zu entsperren. Der Galaterbrief, den schreibt Paulus. Den schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien. Und er schreibt diesen Brief aus einer großen Leidenschaft und Frustration heraus. Er ist gefrustet. Warum ist er gefrustet? Die Backstory dazu ist, es ist, als Jesus gekommen ist auf die Welt, hat er gesagt, und sein primäres Ziel war erst, zu dem Haus von Israel zu gehen und die Botschaft unter den Juden zu verkünden. Und mit Jesu Tod und Auferstehung und mit der Verbreitung mit dem Heiligen Geist, dass das Evangelium hinausgegangen ist in die Welt, über Samarien bis in die Welt hinaus, haben sich viele Menschen zum Christentum konvertiert, die nicht jüdisch waren. Und wir befinden uns hier an einer Stelle, wo zu Paulus' Zeit die Anzahl an Juden, die an Jesus glauben, und die Heiden, also Nicht-Juden, die an Jesus glauben, ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Das heißt, du hast so 2 verschiedene Gruppen. Die einen sind Juden, die seit Tradition, seit tausenden Jahren, seit hunderten und vielleicht 1000 Jahren diese Tradition halten in der Familie über Generation zu Generation. Und auf der anderen Seite hast du eine neue Gruppe, die gar nichts mit diesen Gesetzen und mit dem Alten Testament zu tun hatten und versuchen herauszufinden, was es jetzt bedeutet, Jesus zu folgen. Und sie haben diese Freiheit erlebt von Jesus und jetzt kommt in diese Gemeinde in Galatien eine Gruppe von Juden, die an Jesus glauben, also Juden, die in unserer christlichen Familie dazugehören. Und diese Juden sagen aber jetzt zu den Heiden, die Nicht-Juden waren, aber an Jesus glauben, so, ihr müsst jetzt auch anfangen, euch an die Gesetze zu halten. Die Männer müssen sich beschneiden, weil das ist, wie unser Glaube immer schon war. Und das regt den Paulus auf, weil seiner Meinung nach das die Leute wieder gefangen lässt und nicht in Freiheit führt. Und deswegen, aus diesem Frust heraus und weil er wütend ist, schreibt er diesen Brief als Resultat daraus zu dieser Kirche. Das ist der Kontext, wie er diesen Brief schreibt. Und diesen Kontext nehmen wir mit über die nächsten Wochen. Ist das gut?
Ja.
Über die nächsten Wochen. Ich habe euch einmal aufgezeichnet, ich zeichne ja gerne, wie ihr schon mitbekommen habt, über viele Sonntage, aufgezeichnet, wie das Buch aufgebaut ist. Es ist so toll von Paulus gegliedert. Einmal in Kapitel 1 und 2, was einfach ums Evangelium geht. Und dieses Evangelium dann eine neue multiethnische Familie formt. Und das ist so der Mittelteil des Buches. Und dann am Ende geht es darum, dass wir dann durch den Heiligen Geist verändert werden. Aber die Reihenfolge ist so wichtig für Paulus, dass wir die begreifen. Deswegen hat er das so toll für uns aufgebaut. Und das nehmen wir einfach mit jetzt auch in den nächsten Wochen, okay? Könnt ihr ein Foto von machen, könnt ihr selber. Ich ermutige euch auch, Galaterbrief selber zu lesen, mitzunehmen in der Woche, über die nächsten Wochen und selber reinzulesen. Wir wollen nicht nur hier einen Vortrag machen, wir wollen selber Deep Dive gehen in den Galaterbrief, als ganze Kirche zusammen, weil das uns so sehr befreien wird. Das heißt, der ganze Brief hat folgendes Ziel. Es soll uns zeigen, wie Freiheit aussieht. Es soll uns zeigen, was Freiheit wirklich bedeutet für dich und für mich. Das und was wirklich uns frei macht, ist das Evangelium. Und Paulus will, dass wir frei sind. Und deswegen die Serie Entsperrt, Unlocked. Frei von Fesseln, frei von all dem, was uns einfangen möchte. Ich gehe heute mit uns in das erste Kapitel hinein. Die Verse 1 bis 5 sind nicht unwichtig, die überspringe ich. Aber geh am Ende nochmal drauf ein, okay? Weil Paulus macht so ein cooles Ding, oder die meisten Briefe machen das auch, die schreiben in den ersten 5 oder 4 oder 3 Versen oft das Thema von dem ganzen Brief ganz eng in ein paar Worten zusammengefasst. Ich will euch ja nicht spoilern, deswegen gehen wir erstmal rein und danach schauen wir uns den Spoiler an. Galater 1, Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lässt von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da unter euch, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Es ist so interessant für mich, dass das größte Geschenk, was du und ich bekommen haben, die frohe Botschaft, das Evangelium, die Botschaft unserer Rettung, dass das die Sache ist, die hier angegriffen wird. Eigentlich würden wir doch denken, dass das eine Sache ist, die so fest in unserem Herz noch eingebrannt ist, wie niemals würde der Teufel oder irgendjemand da was gegen tun, weil das ist stabil. Aber es ist so interessant, dass das Evangelium, das, worauf unser Leben besteht, das feste Fundament, das ist, was hier angegriffen wird. Und ich glaube, es hat einen Grund, warum dieses Fundament angegriffen wird. Weil wenn du das Fundament angreifst von jedem Haus, von jedem Gebäude, wenn du ein Kartenhaus bauen möchtest und du nicht so Ventilatoren hier neben hast, sondern nicht viel Wind da ist und du ein bisschen den Untergrund wackelst, wenn das Fundament nicht stabil ist, bricht das Haus zusammen. Und das ist der Grund, warum das Fundament in unserem Leben, das Evangelium, einer der Sachen ist, die sehr häufig in unserem Leben angegriffen werden. Und vielleicht fragst du dich, wie? Ich weiß doch, dass ich errettet bin. Ich gehöre doch zu Jesus. Was bedeutet das? Aber glaub mir, das ist vielschichtiger und tiefgreifender, als wir uns vorstellen können. Und ich möchte uns da hineinführen. dieses Thema, dass die Quelle ihres Glaubens angegriffen wurde, das ist ein Thema, was so groß und wichtig war für Paulus und Barnabas, dass sie sich so heftig gestritten haben mit einigen Judenchristen in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel vom Apostelkonzil in Jerusalem, in Apostelgeschichte 15, da gibt es eine richtig hitzige Debatte und da geht es einher und dann in Apostelgeschichte 15, Vers 8, dann steht Paulus auf und sagt, und Gott, der die Herzen kennt, legt für sie Zeugnis ab, also für die Heiden, die nicht Juden sind, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns Juden. Und er macht keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hat. Weshalb versucht ihr denn jetzt, versucht ihr Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene Heiden. Auf gleiche Weise. Wie versucht ihr Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Menschen legt? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Joch, was das ist. Und das ist so ein Holzgerüst, was Zugtiere auf ihren Schultern getragen haben und um sie gebunden wurde. Und mit diesem Joch wurde der Boden aufgemacht, um dann die Ernte zu sehen. Und oft war ein Tier, von dem ein älteres, ein schon weises Tier, was wusste, wie dieses Joch und diese Holzstruktur gezogen werden muss und die Richtung kennt. Und ein junges Tier war mit dabei, was nicht wusste, wie das funktioniert, aber geleitet wurde von dem starken, weisen Tier. Und Paulus sagt, wie können wir jetzt auf die Nicht-Juden-Christen, und das sind eigentlich alle von uns jetzt auch hier im Raum, wie können wir ihnen das Gesetz jetzt auf die Schultern legen und sie versuchen, dieses Joch mitzunehmen? Das wird sie niemals, sie werden niemals mitlaufen können, weil das ist so eine große Last, niemand kann es erfüllen. Wieso tun wir es denn ihnen an? Jesus hat doch uns befreit, wieso befreit er nicht auch sie auf die gleiche Art und Weise? Jetzt könnten wir uns vielleicht denken, aber das Gesetz, das sind doch gute Sachen, oder? Das Alte Testament ist doch nicht gleich jetzt weg vom Fenster. Ja, das Gesetz ist perfekt, da gehen wir später nochmal drauf ein, aber niemand kann es eben befolgen. Niemand kann es wirklich zu 100% ausleben. Deswegen ist es so ein schweres Joch auf der Schulter. Und wenn das Einhalten des Gesetzes die Voraussetzung ist, Jesus zu folgen, würde niemand von uns in der Lage sein, Jesus zu folgen. Niemand von uns. Und deshalb ist es so schön, dass Jesus in Matthäus 11 sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Beladen mit der ganzen Last, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch. Nehmt mein Joch auf mich und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf der einen Seite haben wir ein Joch, eine Last und das ist das Gesetz. Wenn wir das nehmen als Fundament, um Jesus folgen zu können, würde niemand von uns diese Last tragen können. Und auf der anderen Seite haben wir Jesus, der sagt, nimmt doch meine Last auf und wenn ihr sie auf euch nehmt, ist sie so leicht, ihr würdet frei gehen können. Frei, Freiheit. Mein Joch, das, was ich bringe, das Evangelium, macht euch frei. Jesus ist die Verkörperung der guten Botschaft und sagt, dass sein Joch leicht ist. Die gute Botschaft hat keine unmögliche Last. Aber einige Judenchristen haben noch nicht das richtige Evangelium verstanden. Und du kannst dich nicht durch deine Bemühungen selbst retten, ist das, was Paulus sagt. Und lass mich das kurz kontextualisieren, vielleicht für unsere heutige Zeit, weil wir haben jetzt nicht viele Juden unter uns heute hier, die ständig uns versuchen zu sagen, du, wenn du ein Mann bist, dann beschneid dich mal jetzt oder halte die Gesetze ein. Das ist nicht so prägend heute, wie es damals war. Aber ich glaube, heute wird immer noch ein falsches Evangelium gefolgt. Und es kann so klein und so eine minimale Ausrichtung in eine andere Richtung sein, dass wir es nicht mal begreifen. Und wenn man so einem falschen Evangelium folgt, einem, was nicht dem Wirklichen entspricht, was uns wirklich in die Freiheit führt, dann ist es, Jesus zu folgen, erdrückend und eine Last und schwer und ätzend. Aber wenn wir das Evangelium wirklich begriffen haben, wir verstanden haben, was die Botschaft wirklich sagt, dann ist das, was du fühlst in deinem Herzen, Freiheit. Freiheit pur. Freiheit pur. Es gibt etwas, was man Evangelium Plus nennt. Oder manche haben auch schon mal von Jesus Plus gehört. Evangelium Plus ist ein Glaube, der so leicht nah am Evangelium dran ist, aber doch wegführt von dem, was uns frei macht. Und ich möchte euch das mitbringen, weil es ist so wichtig für uns, das zu verstehen. Das ist einer der fundamentalen Sachen, die mir geholfen haben, wirklich die Freiheit meines Glaubens zu spüren. Evangelium Plus ist wirklich, kann sehr gefährlich werden. Und das ist Folgendes. Ich glaube zum Beispiel, das Evangelium, dass ich frei bin, aber nur wenn ich mich perfekt verhalte. Dann bin ich frei. Oder das Evangelium plus Gottesdienstbesuche. Wenn ich einen Durchschnitt von 80-90%, vielleicht 85% erreicht habe, dann bin ich errettet. Oder die richtige Denomination anzuhören, ob ich bei den Katholiken oder bei den evangelischen Landeskirche oder bei den Freikirchlern bin. Das ist eine falsche Evangeliumsbotschaft. Evangelium plus kulturelle Praktiken oder die Partei, die wir wählen oder nur wenn du getauft bist oder nur wenn du in Sprachen betest, ein emotionales Erlebnis mit Gott hattest oder in der Kirche dienst. Es gibt so viele Sachen, die man noch plus hinten dran hängen kann. Und bevor jetzt Pastor David nach vorne kommt und mich von der Bühne zerren wird, möchte ich trotzdem sagen, all diese Dinge sind gut. All diese Sachen sind gut. Helfen uns, Jesus ähnlicher zu werden, sind das, was das Leben Himmel auf Erde verkörpert in unserer Kirche. Es ist das, was Jesus möchte, wo wir hinkommen. Aber es ist nicht die Voraussetzung, um zur Familie von Christus zu gehören. Und wenn Menschen diese Sachen nehmen und sie zur Voraussetzung machen, zur Kirche und zur Familie Gottes zu gehören, dann ist es nicht mehr das Evangelium, was uns befreit. Es ist das Evangelium, was uns eine Last gibt, ein Joch, was wir nicht tragen können, weil wir uns immer Gedanken machen, bin ich errettet, bin ich nicht, gehöre ich jetzt zur Familie oder nicht. Das Evangelium sagt ganz klar und deutlich, wenn ich glaube, dass er für mich gestorben ist, auferstanden ist und er mein König ist, ich bin Teil seiner Familie. Ich bin Teil von dem, was er hier bauen möchte. Wenn du es nicht glaubst, lass mir dir eine Geschichte erzählen von unserem Herrn Jesus Christus. Als er gekreuzigt wurde und zwei Leute neben ihm gekreuzigt wurden. Einer von ihnen hat sich über Jesus lustig gemacht. Der andere hat anerkannt, dass er zu Recht dort hängt. Aber gewusst, dass der neben ihm, der in der Mitte hängt, unschuldig da ist. Und als er gekreuzigt wird, ist der Ruf, den er zu ihm spricht, sagt, hör doch auf, ihn zu beleidigen, er hat nichts Falsches gemacht. Ich bin hier aus gutem Grund, aber er ist unschuldig. Und Jesus, bitte, wenn du in den Himmel kommst, erinnere dich an mich. Und Jesus sagt zu ihm diese tollen Worte, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich stelle mir jetzt diesen Mann vor, der rechts von ihm oder links von ihm, ich glaube, ja, rechts, die ganzen Filme machen ihn immer so rechts von ihm, die rechte Schokoladenseite vielleicht. Aber ich stelle mir vor, wie dieser Mann jetzt vor den Toren des himmlischen Jerusalems steht und da so ein Torwächter da ist und so guckt, ob du jetzt hier so rein darfst und der dann so fragt, okay, wie viel Geld hast du der Kirche gespendet? Nix. Sag mal, wann wurdest du eigentlich getauft? Tauft? Nee, auch nicht. Welcher Kirchendenomination hast du hinzu? Warst du Teil von? Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, was das ist. Was ist dein theologisches Verständnis von der Dreieinigkeit Gottes? Und der so, drei was? Hast du immer deinen Nachbarn geliebt Und hast du immer für sein Wohl gekämpft? Naja, ich wurde gekreuzigt, weil ich jemanden umgebracht habe. Und dann fragt der Typ sich, was? Wieso bist du hier im Himmel? Und was er, glaube ich, sagen würde, ist, weil der Typ in der Mitte mir gesagt hat, dass ich kommen darf. Das ist Gnade. Das ist Gnade. Das ist das Evangelium, was wir predigen, was uns frei macht. Es ist nicht Evangelium plus, du hast dich gut verhalten. Evangelium plus, du hast dich taufen lassen. Evangelium plus, das sind gute Sachen und das ist, was das Werk in uns dann in Früchte herausbringt. Aber es ist nicht das, was wir Menschen als Bürde auferlegen können, um Teil der Familie zu sein. Wir brauchen gnädige Herzen als Kirche, um mit denen umzugehen, die in unsere Räume kommen. Weil das Evangelium frei macht, nicht die Last, die niemand halten kann, die uns nicht befreit. Deswegen steht in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Freimütig vor ihm. Es gibt ein Lied, was wir viel in der Kirche gesungen haben, was basiert auf dieser Bibelstelle. Mutig komm ich vor den Thron. Ich bin freigesprochen durch den Sohn. Es war ein Lied, was durch die Kirchen gezogen ist und viele Kirchen gespielt haben, weil es uns beibringen soll, dass ich mutig gehen kann vor meinem Gott. Mutig zu ihm gehen kann, ich mich nicht verstecken muss, ob ich genug geleistet habe, ob ich genug gebetet habe, ob ich genug gespendet habe. Ich kann mutig zu ihm gehen und das ist das Evangelium, was uns befreit. Nichts anderes. Und es ist so wichtig, dass wir das in unseren Herzen aufnehmen, weil eine kleine, einprozentige Abneigung vom Kompass über Jahre du Kilometer weit weg bist von dem, was das Evangelium eigentlich bedeutet. Gehen wir weiter zum Galaterbrief. Galater 1, Vers 11. Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Denn ihr habt von meinen ehemaligen Wandeln im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgt und sie zerstörte. Und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die, hört genau zu, die Überlieferungen meiner Väter. Die Überlieferungen meiner Väter. Paulus dachte die ganze Zeit, dass er das Richtige tut. Er dem folgt, was ihm beigebracht wurde. Aber er sagt so toll mit den Worten, es sind die Überlieferungen meiner Väter gewesen. Ich bin in Traditionen gewandelt. Ich bin in dem gegangen, was ich dachte, was richtig ist. Aber ich glaube, selbst heute, selbst wenn du kein Jude heute bist, können wir trotzdem Kulturchristen sein. Das sind Christen, die zur Kirche kommen, noch keine eigene Offenbarung hatten von unserem Messias, aber gute Werke tun wollen und das Gewissen in ihrem Herzen haben, ich bin doch ein guter Mensch. Ich bin doch gut genug. Und das ist genau diese kurze Abneigung, die nicht das Evangelium ist. Weil es ist genau diese Botschaft, dass wir nicht gut genug sind. Es ist genau das, dass wir niemals dieses Ziel erreichen können, vor Gott zu bestehen und zu sagen, ich war der Größte. Es ist genau darum, warum Jesus gekommen ist, weil wir es nicht können. Und deswegen ist es so wichtig, was Paulus hier geschrieben hat, wie er auch eine persönliche Offenbarung hatten, dass wenn wir hier in der Kirche heute sitzen und du sagst, ich bin hier und ich mache einfach das, was meine Eltern mir beigebracht haben und gesagt haben, dass das nicht genügt, sondern ich eine persönliche Offenbarung von meinem Herrn Jesus Christus brauche, wo mir offenbart wird, er ist mein Gott, nicht der Gott meiner Väter, meiner Mütter, von meinen Großeltern, sondern mein Gott, mein persönlicher Jesus Christus, der für mich gestorben ist. Wir können uns das Evangelium nicht selber bringen oder es von Menschen lernen oder es selbst zusammenbauen, sondern, Vers 15, als es aber Gott, der mich von Mutterleib an ausgesondert und durch seine Gnade, sag mal durch seine Gnade, durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte. Es ist durch seine Gnade. Es ist nicht durch die Werke von Paulus. Nicht durch das, was er geleistet hat. Nicht durch den Eifer, der in seinem Herzen brühte, sondern durch seine Gnade von Gott. Und wir mögen der begabteste Jude sein wie Paulus oder vielleicht sogar der begabteste Jurist, der sich für Gerechtigkeit in dieser Welt einsetzt oder ein richtig toller Arzt wie Benji, der Leute heilt und wiederherstellt. Aber was auch immer du für diese Menschheit tust, es genügt nicht. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen die gute Botschaft. Und es ist gefährlich, weil wir müssen aufpassen, Leute, dass in der Zeit, in der wir leben, die Kirche oft abgegrenzt wird als etwas, was wir nicht brauchen und wir doch in das Humanistische, alles nur Menschen füreinander, zusammen, Gruppe und Jesus vollkommen ausschließen. Das Gute ist drin, in dem, dass wir zusammenhalten und in dem, dass wir Gutes füreinander tun, das ist doch alles göttlich, aber es fließt aus der guten Botschaft heraus in die Welt, aus den Motiven, die Gott uns ins Herz legt. Und deswegen dürfen wir niemals das Evangelium da rausnehmen und auch niemals denken, mein Freund ist ja eine gute Person, die braucht Jesus nicht. Nein, Freunde, wir brauchen sie alle. Wir brauchen das Evangelium, wir brauchen die gute Botschaft. Jeder unserer Freunde zu jeder Zeit. Jesus ist kein extra Bonus. Er ist kein extra Bonus, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, um in den Himmel zu kommen. Und ich meine das jetzt vollkommen ernst. Als Jesus gekommen ist auf die Welt und verurteilt wurde, ausgepeitscht wurde, der ganze Rücken aufgerissen wurde, ihm eine Dornkrone aufs Kopf gesetzt wurde, Blut übertränkt und er am Kreuz auf dem Berg auf Golgatha durchgebohrt durch seine Fußknochen, sein ganzes Gewicht halten musste auf dem Schmerz, was ihn fast ersticken ließ. Die letzten Atemzüge voller Vergebung für seine Feinde verbracht hat. Dann hat er das nicht getan, um dir und mir eine kleine extra Wahrscheinlichkeit zu geben, in den Himmel zu kommen. Ein kleines Add-on, ein kleines Zusatz obendrauf. Er hat es getan und ist für uns gestorben, weil es die Botschaft ist. Die Wahrheit ist das, was wir brauchen, um errettet zu werden. Es ist das Einzige, was dich und mich befreit, was uns entsperrt, was uns anlockt. Er tat das, weil du und ich keine Chance haben, uns selber zu retten. Und als die dritte Stunde schlug und Jesus starb, als die ganze Erde dunkel wurde und die Sonne ihr Licht verlor und als die Erde bebte und im Tempel der Vorhang zerriss, und er schrie, es ist vollbracht. Dann nicht für ein, vielleicht bin ich errettet. Vielleicht bin ich mit Gott versöhnt. Sondern, 1. Korinther 15, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg, sag mal den Sieg, den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht nicht ein Sieg. Da steht nicht ein Sieg von vielen Möglichkeiten, wie du in dein Paradies kommen kannst. Das ist nicht eine Möglichkeit, eine Religion von den anderen Religionen, die dich auch retten werden. Es ist der Sieg. Er hat uns den Sieg geschenkt, weil es der einzige Sieg ist, den es gibt, um uns mit Gott zu versöhnen. Der einzige. Sein Sieg ist vollkommen und wenn du und ich an Jesus glauben und an dessen Sieg am Kreuz und seine Auferstehung und dass er nun König ist über das Universum, dann hast du die Gewissheit, dass du zu seiner Familie gehörst. Er hat den Sieg vollbracht, damit du die Gewissheit hast und nicht eine vielleicht Gewissheit, die Gewissheit hast. Druck verändert dich nicht, Freiheit verändert dich. Druck, habt ihr schon mal gemerkt in eurem Leben, wenn ihr unter Druck seid und etwas macht unter Druck, es ist nicht etwas, was wir freiwillig tun. Es ist nicht etwas, was mein Herz, wenn ich unter Druck meine Abiturprüfung in 5,5 Stunden in der Mathe-Klausur da sitze, dann ist Druck, etwas, was mich vielleicht bringt, etwas richtig zu tun, aber ich tue es nicht freiwillig. Aber wenn ich Freiheit empfange, dann tue ich alles, was ich danach mache, freiwillig. Für unseren Herrn. Und wir haben eine Freiheit, die ist zu unterschätzt unter uns, wie wir hier stehen und hier sitzen. Muslime haben nicht diese Freiheit in ihrem Herzen. Sie gehen Tag für Tag mit dem Gewissen umher, ob sie am Tag des Gerichts vor ihrem Gott bestehen werden oder nicht. Ob sie genug gebetet haben, ob sie nach Mekka gefahren sind, ob sie genug Almosen gegeben haben. Sie sind vor Gott nicht sicher, ob sie bestehen und ins Paradies kommen. Und Frauen, die nicht unlocked, sondern gelockt sind durch Verschleierung, durch einfach diese Sitten und Gesetze, die dich einbinden, etwas zu tun, was dich nicht frei macht. Juden haben auch keine Gewissheit, ob sie vor Gott bestehen oder nicht, ob sie alle Gesetze gut befolgt haben und am Ende vor ihm bestehen bleiben. Hindus versuchen, alle möglichen Götter irgendwie zu besänftigen, alle Götter, die Millionen, die es gibt, um irgendwie, wenn sie gestorben sind, dann in eine bessere Kaste geboren zu werden und wiederbelebt zu werden, in ein besseres Leben. Es hört nicht auf, du weißt, du hast keine Gewissheit. Wir als Jesus-Nachhänger haben die einzige Gewissheit, dass wir den Sieg in uns tragen und wir zu seiner Familie gehören. Das ist eine Freiheit, die uns unterscheiden sollte von allen anderen Religionen, von allen anderen Menschen, dass wir umhergehen mit einer Freiheit, nicht mit einer Last. Wenn wir umhergehen und Jesus folgen und eine Last in uns tragen, dann frage ich mich, ob wir wirklich die ganze Freiheit vom Evangelium in uns tragen, weil sie uns wirklich befreit und uns frei macht und uns zu einem Licht auf dem Berg verwandeln lässt, was die ganze Welt sehen kann. Die letzten Verse, Galater 1, 22. Ich war aber den Gemeinden von Judäa, die in Christus sind, von Angesicht unbekannt. Sie hatten nur gehört, der, welcher uns einst verfolgte, verkündigt jetzt als Evangelium den Glauben, den er einst zerstörte. Dieser Paulus, der predigt jetzt die gleiche Botschaft, die wir predigen. Und Vers 24, und sie priesen Gott um meinetwillen. Sie priesen Gott um meinetwillen, sagt Paulus. Diese krasse Errettungsgeschichte, und glaub mir, das ist krass. Manchmal lesen wir es zu christlich, diese Bibelstelle. Das ist ein Massenmörder. Das ist ein Typ, der gläubige Christen massenhaft umgebracht hat. Was geht durch dein Herz durch, wenn du von den ganzen Attentaten, die wir vor ein paar Jahren hier in Europa hatten, was du über diese Leute denkst? Was geht durch dein Herz, wenn du über solche Leute nachdenkst? So ein Typ war der Paulus. Und ihm offenbart sich Jesus persönlich und sagt, wieso verfolgst du nicht die Christen, wieso verfolgst du mich, sagt Jesus. Wieso tust du das? Und diese krasse Errettungsgeschichte ist nicht da, um Paulus die Ehre zu bringen, sondern dieses Bekenntnis zu Gott ist da, um allein Gott die Ehre zu geben. Und sie ehrten Gott, meinetwillen. Sie ehrten Gott wegen dem, was in meinem Leben geschah. Sie ehrten nicht Pastor David, Pastor Joachim. Sie ehrten nicht Benji, sorry, dass ich dich heute die ganze Zeit benutze, aber einfach ein guter Freund. Sie ehrten nicht und sie ehrten Gott wegen dem, was in unserem Leben geschah. Und jetzt gehe ich zurück und jetzt fasst es Paulus so gut zusammen in den ersten 5 Versen, der Spoiler, den ich uns nicht geben wollte. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien, Gnade, sag mal Gnade. Gnade sei mit euch und Friede, Friede, Freiheit, Friede durch die Gnade von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Wettlauf, die ganze Zeit nur zu versuchen, den Gesetzen zu entsprechen, er uns davon befreit hat, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, um, Vers 5, dem die Ehre gebührt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Unsere Errettung, Freunde, dein Bekenntnis zu Gott ist nicht da, damit wir Ehre bekommen, sondern damit Gott die Ehre bekommt. Er allein. Diese Ehre im Mittelpunkt stehen zu wollen, ist etwas, wozu wir uns Menschen aber sehr angezogen fühlen. Wir wollen im Mittelpunkt stehen. Aber lass mich dir ein paar bekannte Leute vorstellen, die ihr ganzes Leben lang danach ausgestreckt waren, im Mittelpunkt stehen zu wollen. Michael Phelps, der erfolgreichste Olympiasportler aller Zeiten, hat mehrfach berichtet, dass er nach den Olympischen Spielen trotz Goldmedaillen und Weltrekorden in schwere Depressionen fiel. Er beschrieb, wie das Erreichen seines Lebenstraumes die inneren Kämpfe nicht löste und sprach offen über Suizidgedanken. Der erfolgreichste Sportler jemals, Andrés Iniesta, der die WM gewonnen hat mit Spanien 2010. Nach dem Gewinn großer Titel im Fußball berichtet er offen über Depressionen und Panikattacken und sagte, dass sportlicher Erfolg ihn nicht von innerer Dunkelheit geschützt habe. Jim Carrey, einer der erfolgreichsten Comedians in der Filmgeschichte, vielleicht bekannt durch so Filme wie Even Allmächtig, so Bruce Almighty, coole Filme, auch mit Gott im Zentrum, aber er zitiert Folgendes: Ich wünschte, jeder könnte reich und berühmt werden, damit er erkennt, dass das nicht die Antwort ist. Ich wünschte, jeder könnte es mal erleben, damit er versteht, es ist nicht das. Und wir denken uns als Menschen, was für eine Frechheit, dass der uns das sagt. Das ist doch mein Ziel. Ich weiß, es wird mich glücklich machen. Der hat nur keine Ahnung, wie man das Geld investiert und wie man mit dem Fame gut umgeht. Das ist Snobbery, das ist Hochnäsigkeit. So viele Leute haben es erreicht, würden wir sagen, die Ehre bekommen und merken am Ende, es ist nicht das, was sie erfüllt. Es bringt sie in Panikattacken, in Depressionen und in Suizidgedanken. Gott schreibt das nicht und Paulus in diesem Punkt ohne Absicht rein, dass alles, was wir tun in unserem Leben, zur Ehre Gottes sein soll. Wenn wir die Ehre ihm geben, wenn wir sagen, alles, was in meinem Leben, was ich tue, dreht sich um, den anderen Menschen mehr zu lieben als mich selbst, Gott mehr zu lieben als mich selbst, zu sagen, alles für ihn, alles für seine Ehre, das macht uns frei. Dieses Evangelium macht uns frei. Es gibt noch jemanden, der in den letzten Tagen sehr in die Schlagzeilen gekommen ist, bei der Fußball-WM. Und das ist Metscher mit Jonathan Tah, der nach dem Sieg 7:1 zusammen mit den Leuten von Curaçao gebetet hat. Vielleicht hast du davon gehört, vielleicht nicht. Die haben 7:1 gewonnen, Deutschland. Und dann kommen sie in der Mitte zusammen und beten. Und Metscher sagt später im Interview, alles, was ich auf dem Platz mache, soll Jesus verherrlicht werden. Hier ist jemand, der seinen Einfluss und das, was er tut, benutzt, um Gott die Ehre zu geben. Das Evangelium, was die Menschen frei macht. Nicht der Fußball macht frei, nicht, dass wir Weltmeister werden, macht frei. Das Evangelium macht uns frei, Freunde. Das Evangelium alleine. Und es ist so leicht, davon abzukehren und nicht diesem Vorbild zu folgen, weil nachdem er das getan hat, waren die Medien voll mit ARD und ZDF-Beiträgen, die gesagt haben, dass sie dadurch, dass sie einfach nur ein kleines Gebet gesprochen haben, irgendwelchen rechten Gruppen zugehören und menschenfeindlich sind. Leute, wenn wir beten und wenn wir Zeugnis werden, wenn wir es zur Ehre Gottes tun, glaub mir, Leute werden uns attackieren, Leute werden gegen uns sein, aber das ist ja der Sinn von Licht sein. Es braucht Dunkelheit, um Licht zu sein. Und wenn wir Licht sind und das Evangelium, die Freiheit in unserem Herzen in die Welt hinaustragen, zu seiner Ehre, dann werden wir vielleicht leiden. Aber er bekommt die Ehre und wir sind frei. Seit unserer Rettung bis zum Tod sind wir frei. Das erinnert mich an die Jünger, die gesagt haben, jo, wir haben so Dämonen ausgetrieben, und Menschen geheilt, Jesus, also in deinem Namen natürlich. Und dann Jesus zu ihnen in Lukas 10 sagt, siehe, ey, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Das ist so krass, was Gott uns da für eine Autorität gibt. Aber doch nicht darüber freut euch. Nicht das soll euer Fokus sein. Nicht, dass eure die Geister untertan sind. Freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das Evangelium in der reinsten Form. Ihr seid errettet. Ihr seid frei. Ich möchte heute Morgen, dass ein bisschen Freude in unsere Herzen kommt. Dass wir befreit sind. Lass uns nicht unter das Joch, die Last auferlegen, um jemand zu sein und Gott gerecht zu werden. Wir sind es nicht. Durch Jesus sind wir es. Allein dadurch. Und es macht mich so frei, dass wenn ich heute, ab heute, mein Leben radikal noch mehr verbessere und noch ein besserer Mensch werde, nicht 0,1% mehr Liebe von Gott zu mir ausgestrahlt wird. Ich habe schon jetzt die volle Liebe von meinem Gott. Wollen wir zusammen aufstehen? Diese Liebe ist für uns so schwer zu verstehen und manchmal schwer zu akzeptieren. Ich verstehe es. Weil wir in unserem Herzen manchmal denken, wie kann so ein perfekter Gott mit so einem, oh, mit meinen dunklen Flecken in meinem Herzen Menschen umgehen? Gott, ich habe dich nicht verdient. Ich kann nicht diese Freiheit empfangen. Das ist viel zu gut. Wir müssen lernen, Geschenke anzunehmen. Und das Geschenk, was Jesus uns gegeben hat, ist ein Geschenk ohne Bedingungen. Ein Geschenk mit dem einzigen Wunsch, dass er uns mehr kennenlernen möchte und Teil unseres Lebens sein will. Und das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist zu sagen, Gott, ich bin dein. Du bist für mich gestorben und auferstanden und du bist mein Herr. Ich folge dir ab jetzt nach. Und diese Freiheit, die hat uns Gott geschenkt. Keiner anderen Religion, keinem anderen Propheten, nur unserem Herrn und Jesus Christus. Wenn du hier bist und du sagst, diese Freiheit, die spüre ich noch nicht, diese Freiheit ist etwas, was mir verloren gegangen ist, dann möchte ich heute, dass wir dafür beten und Gott darum bitten, den Heiligen Geist, dass er uns mehr von dieser Freiheit offenbart, in uns drin. Wenn du hier bist und du sagst, ich möchte neu diese Freiheit spüren, streck dich aus zu deinem Gott und sag, ich möchte diese Freiheit spüren. Ich möchte nicht mehr unter diesem Joch leben, unter diesem ständigen Vergleich mit anderen Menschen, mit anderen Leuten, ständig unter diesem Punkt zu leben, ob ich genug bin für Gott, ob ich ausreiche für ihn. Der Vater nimmt dich an, so wie du bist.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.